Hallo und herzlich willkommen, ihr Chaoswesen, zu unserem nächsten Vortrag. Und zwar wird uns Anna von Netzpolitik etwas zu This is not fine, so der Gesamtsituation erzählen. Viel Spaß.
Hallo, genau, erstmal guten Morgen und schön, dass trotz der Uhrzeit Menschen hier sind und auch danke dafür, wenn ihr das im Stream oder auf dem Recording nachschaut. Genau, ich bin Anna, ich beschäftige mich seit so ungefähr 10 Jahren beruflich mit der digitalen Gesamtscheiße und wollte heute mal darüber reden, was so gerade brennt. Und leider brennt ziemlich viel. Das heißt, wir haben eine ganze Menge an Problemen, nicht nur im digitalen Bereich, sondern eben auf der ganzen Welt. Menschen haben Angst um ihre Existenz, der Planet brennt, es ist Krieg. Und das ist alles ziemlich viel und ziemlich groß. Und manchmal kriege ich selber so eine kleine Sinnkrise und denke mir, Mensch, wenn die ganze Welt brennt, dann sind ja die Probleme in der digitalen Welt vielleicht gar nicht so groß, sondern eher klein und unwichtig. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir über unsere digitalen Freiheitsrechte reden, weil wir die eben nicht schleifen lassen dürfen, weil wir Freiheitsrechte niemals schleifen lassen dürfen. Und ich glaube, alle, die sich in Deutschland spezifisch für digitale Freiheitsrechte schon eine Weile einsetzen, hatten ganz lange Zeit eine relativ klare Situation. Es gab nämlich einen klaren Gegenspieler. Und ich bewege mich nicht? Naja, egal. Und das war Horst Seehofer oder all das, wofür so Horst Seehofer steht, also auch für seine Vorgänger, heißen sie jetzt Thomas de Maizière oder anders. Das heißt, wir haben 16 Jahre lang eine CDU-CSU-geführte Regierung gehabt und das war keine gute Zeit für die gesamte Digitalpolitik. Also 16 Jahre, das ist so für mich zumindest fast meine gesamte politisierte Zeit, das heißt die Zeit, ab der ich das irgendwie beobachtet habe. Und in der Zeit ist ziemlich viel schiefgegangen. Das heißt, man hat ganz banal erstmal den Breitbandausbau verkackt, man hat die Vorratsdatenspeicherung zweimal eingeführt, dann wurde sie zweimal wieder abgeschafft. Man hat Geheimdiensten Befugnisse in den Rachen geworfen, obwohl wir einen riesigen NSA-Skandal hatten. Man hat eine staatliche Hackerbehörde gegründet. Man hat Daten als Öl des 21. Jahrhunderts geframed und einiges anderes, wofür man einfach nur sinnlos Geld ausgegeben hat, zum Beispiel die E-Mail. Und dann hat sich die Situation scheinbar geändert und es kam die sogenannte Fortschrittskoalition. Die hat sich selbst so genannt und viele hatten Hoffnung, auch ich und auch wir. Denn zum Anfang, klar, man hat so einen Neuanfang nach irgendwie 16 Jahren CDU-geführter Regierung und der Koalitionsvertrag las sich tatsächlich ganz gut. Wir haben da drin ziemlich viele zivilgesellschaftliche Forderungen der letzten 10 Jahre gesehen, die da aufgetaucht sind. Das heißt, wir haben gesehen, okay, die wollen mehr Open Data machen, die wollen mal irgendwie so die gesamten Befugnisse auf den Prüfstand stellen und wir hatten Hoffnung. Und nach dieser initialen Hoffnung aus diesem Koalitionsvertrag hat das auch gar nicht so schlecht angefangen. Das heißt, am Anfang gab es beispielsweise, was mir noch relativ gut in Erinnerung geblieben ist, eine schnelle Abschaffung vom Paragraphen 219a, das heißt diesem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was dann eben Ärztinnen und Ärzten ermöglicht hat, dazu auf ihrer Webseite zu informieren. Das heißt, es ging gar nicht so schlecht los. Aber wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns jetzt so in der Halbzeit dieser ganzen Koalition und eine Halbzeit ist ja immer eine gute Zeit, um mal so eine Teambesprechung zu machen und mal zu gucken, was eigentlich aus diesen ganzen schönen Vorhaben, aus diesem Koalitionsvertrag geworden ist. Ich will mit einem relativ langweiligen Vorhaben anfangen, langweilig vielleicht nicht, aber es ist zumindest nicht besonders spektakulär. Aber es ist extrem wichtig als Grundlage für alles, was wir darauf aufbauen, eben aus Perspektive unserer digitalen Grund- und Freiheitsrechte, nämlich mit der Überwachungsgesamtrechnung. Da steht dann eben im Koalitionsvertrag, wir wollen die Sicherheitsgesetze evaluieren und stellen eine Überwachungsgesamtrechnung auf bis Ende 2023. Das Ganze hat eine ziemlich lange Vorgeschichte. Die Idee von der Überwachungsgesamtrechnung kam vom Bundesverfassungsgericht von 2005. Das hat in einem Urteil gesagt, man kann nicht einfach ein Überwachungsgesetz als einzelnen Teil betrachten, sondern man muss das Ganze in der Summe der freiheitlichen Einschränkungen sehen. Das heißt, das Ganze, also das Gesamtmaß an staatlichen Befugnissen, an Überwachung, kann deutlich mehr sein als die Summe der Einzelteile, weil dann eben in der Gesamtheit immer dieser vermeintliche Widerspruch von Freiheit und Sicherheit, weil dann eben im Gesamtmaß die Freiheit zu sehr eingeschränkt ist. Und es gab immer wieder Forderungen, auch aus der Zivilgesellschaft, aber auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der gesagt hat, bis wir sowas nicht mal gemacht haben, also uns nicht mal die Gesamtheit der Überwachungsgesetze angeschaut haben, dürfen keine neuen Überwachungsgesetze dazukommen. Die hat sich leider nie durchgesetzt, aber immerhin haben wir jetzt ein Commitment, quasi sich diese Sicherheitsgesetze, die sogenannten, mal anzuschauen. Das Ganze hat sich deutlich verzögert. Wir haben jetzt September 2023 und bis jetzt war immerhin die Ausschreibung für diese Überwachungsgesamtrechnung mal draußen, die von einem Forscherinnen-Team gemacht werden soll. Die Frist war Ende Juni, das heißt mittlerweile sollte feststellen, wer den Zuschlag bekommen hat, und bis Ende 2024, das ist jetzt die neue Frist, soll diese Auswertung fertig sein. Darauf können wir uns eigentlich freuen. Aber wir haben schon in der Ausschreibung des ganzen Dings Probleme gesehen. Zum Beispiel, was so ein bisschen fast notwendig ist, aber trotzdem schade, hat die Bundesregierung gesagt, wir wollen, dass ihr euch auf bestimmte Gesetze fokussiert. Zum Beispiel das Bundespolizeigesetz oder das Verfassungsschutzgesetz oder dieses und jenes. Und da fehlt aber dann einiges. Da fehlen zum Beispiel Gesetze, die nicht irgendwie ganz primär mit Überwachungsbefugnissen zu tun haben, die aber trotzdem in Freiheitsrechte eingreifen, zum Beispiel das Aufenthalts- und Asylgesetz, das eben regelt, was Menschen, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen und hier Asyl suchen, für Freiheitsrechtseinschränkungen hinnehmen müssen, auch im digitalen Raum, in dem beispielsweise ihre Handys ausgelesen. Die werden nicht betrachtet. Und das Problem ist, nicht nur Gesetze sind eben relevant, sondern auch, wie man die Gesetze anwendet. Das hat die Bundesregierung auch erkannt, aber hier werden die Forscherinnen und Forscher, die das dann am Ende machen, auf ein ziemlich großes Problem stoßen, denn diese ganzen Informationen, vor allem wenn es um Geheimdienste geht, werden sie nicht bekommen. Denn wir können zwar von der Polizei erfahren, wie oft habt ihr eine Funkzellenabfrage gemacht oder wie oft setzt ihr vielleicht Staatstrojaner ein, aber die Geheimdienste werden das nicht verraten. Das kriegen meistens nicht mal unsere Bundestagsabgeordneten gesagt. Und das größte Problem an dieser zeitlichen Verschiebung ist, dass während diese Prüfung läuft und quasi während diese Gesetze, die es schon gibt, geprüft werden, immer neue dazukommen. Das heißt, man hört jetzt nicht auf und sagt, okay, wir warten, bis das fertig ist, bis wir neue Dinge tun, sondern wir planen neue Gesetze und setzen die auch durch. Zum Beispiel die Neuregelung oder die Abschaffung oder was auch immer es wird, der Vorratsdatenspeicherung. Dazu hat die neue Koalition gesagt, wir werden die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass die Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Das ist eine seltsame Formulierung aus dem Koalitionsvertrag, die hat uns am Anfang ein bisschen stutzig gemacht, weil wenn ich Daten anlassbezogen speichere, dann speichere ich sie ja nicht mehr auf Vorrat. Das heißt, irgendwie ist es komisch, das dann auf Vorratsdatenspeicherung zu nennen. Aber es war relativ klar, es wird bald ein Gerichtsurteil kommen, zumindest nach dem Koalitionsvertrag. Und die Vorratsdatenspeicherung wird dann wahrscheinlich mal wieder abgeschafft. Das ist dann auch passiert vom Europäischen Gerichtshof. Und man kann sie so nicht wieder einführen. Und dann haben wir eigentlich ein bisschen Hoffnung gehabt, weil eben der Justizminister sich dazu geäußert hat und gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt irgendwie abschaffen. Wir wollen eine Quick-Freeze-Lösung, das heißt irgendwie die Daten dann einfrieren, wenn eben ein konkreter Verdacht auf eine Straftat vorliegt und eben nicht mehr alles von allen auf einmal speichern. Da hat der Justizminister aber die Rechnung ohne Nancy Faeser gemacht. Okay, wir müssen wechseln. Okay, soll ich das einfach absetzen? Okay, ich lasse es auf und habe dann alles gut. Genau, Nancy Faeser, bei der man immer dazu sagen muss, dass sie zur SPD gehört, wirbt für die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, sie will trotz diverser Gerichtsurteile weiter oder neu Vorratsdaten speichern. Und zwar jetzt nicht mehr irgendwie so eine Telefonkommunikationsdaten, sondern auf IP-Adressebene. Und das ist ein ewiger Streit, der jetzt schon irgendwie mehrere Monate andauert zwischen dem Innenministerium und dem Justizministerium, weil eigentlich hat das Justizministerium, das erstmal dafür zuständig ist, schon einen Entwurf vorgelegt, wie man ein Quick-Freeze-Verfahren umsetzen könnte. Und der Entwurf ist zumindest nicht ganz bescheuert. Und der kam im Oktober 2022. Und klar, Gesetze brauchen Zeit und normalerweise sehen wir da so ein paar Monate ins Land ziehen, bis sich die Regierung geeinigt hat, bis das dann durch den Bundestag gegangen ist. Aber Oktober 22, das ist jetzt schon quasi fast ein Jahr her und wir haben einfach dann öffentlich zumindest nichts mehr gehört. Das heißt, die ganze Sache steht still. Nancy Faeser wirbt weiter dafür, dass wir jetzt irgendwie Vorratsdaten speichern müssen. Mittlerweile nicht mehr mit der Begründung, die wir vielleicht noch von Horst Seehofer kennen, Terrorismus und Co., sondern eben mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Aber an sich hat sich nichts geändert und die Sache steht still. Eine andere Sache, über die wir uns gefreut hatten im Koalitionsvertrag, war der geplante Umgang mit Schwachstellen. Das heißt, es wurde gesagt, okay, der Staat soll keine Sicherheitslücken ankaufen oder offen halten, sondern sich irgendwie dafür engagieren, dass eine Sicherheitslücke, wenn sie denn bekannt wird, schnellstmöglich geschlossen wird. Das ist eine jahrelange Forderung, eben weil, wenn der Staat Sicherheitslücken offen hält, beispielsweise um Staatstrojaner zu bauen, beispielsweise um andere Dinge zu tun oder sich irgendwann mal einen Vorteil zu verschaffen, weil dann eben unser aller Sicherheit, in dem Fall unsere IT-Sicherheit, leidet. Das heißt, eigentlich gibt es nur einen konsequenten Umgang mit einer Sicherheitslücke, wenn sie bekannt wird. Sie muss geschlossen werden. Viel gesehen haben wir davon nicht. Die Diskussion um das Schwachstellenmanagement, das sogenannte, ist relativ still. Und stattdessen haben wir erfahren, Deutschland hat unter anderem bei der NSO Group auch einen Staatstrojaner gekauft. NSO Group, das ist dieses Unternehmen, aus dem Pegasus kommt und wo es vor ein paar Jahren einen relativ großen Skandal gab, weil eben bekannt wurde, dass in mehreren autoritären Staaten Menschen auf der Zielliste von Pegasus standen und eben auch Journalistinnen damit überwacht wurden, politische Dissidentinnen, Oppositionelle, Anwälte, Menschenrechtsaktivistinnen und allerlei mehr. Und anstatt sich von sowas abzugrenzen, haben wir dann erfahren, okay, die Bundesregierung ist selber Kundin bei NSO Group und hat da Staatstrojaner gekauft. Bestätigt wissen wir das fürs BKA und angeblich haben sie sich eine Light-Version von Pegasus gekauft, damit das mit den deutschen Gesetzen vereinbar ist. Prüfen können wir das nicht, weil wir erfahren dazu einfach keine Informationen und alles, was wir dazu wissen, wissen wir von Journalistinnen und Journalisten, die das recherchiert haben und nichts etwa von der Bundesregierung selbst. Zu diesem ganzen Pegasus-Skandal gab es dann nämlich auch einen relativ lange dauernden Ausschuss auf EU-Ebene, wo gesagt wurde, okay, wir haben festgestellt, auch in EU-Staaten wurde Pegasus eingesetzt und wurde Pegasus rechtswidrig eingesetzt, beispielsweise in Ungarn und in Polen und dann in Spanien wurden Menschen überwacht und in Griechenland mit einem anderen Trojaner. Und da hat man dann auch die Bundesregierung eingeladen und hat gesagt, okay, könnt ihr uns bitte was dazu erzählen, was ihr denn in eurem Land mit Pegasus macht? Und die ist dann einfach nicht gekommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass quasi gegenüber der deutschen Öffentlichkeit, wenn man das so nennen will, geschwiegen wird, sondern eben auch gegenüber EU-Gremien. Eine weitere Sache, über die wir uns eigentlich gefreut hatten, im Koalitionsvertrag steht drin, keine Hackbacks. Das heißt, die Bundesregierung wollte Hackbacks als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ablehnen. Vielleicht kurz als Erklärung, was sind eigentlich Hackbacks? Hackbacks sind eine ganze Breite an Maßnahmen, mit denen man zurückhackt. Das heißt, man wird beispielsweise angegriffen, jemand versucht in ein IT-System einzudringen und anstatt sich dagegen einfach zu verteidigen, greift man zurück an. Oder man wurde beispielsweise erfolgreich angegriffen und versucht dann eben auf den gegnerischen Server zu kommen und die Daten wieder zu löschen oder den zu zerstören. Hackbacks sind ein ziemliches Problem, weil IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten sagen seit Jahren, im IT-Sicherheitsbereich ist Verteidigung die beste Verteidigung. Wenn wir anfangen zurückzuhacken, entstehen zum Beispiel Kollateralschäden, weil wir nicht wissen können, okay, wenn wir dieses System bei dem Gegner ausschalten, was passiert denn sonst noch? Geht dann irgendwo vielleicht auch ein Stromnetz in Mitleidenschaft? Auf welchen Server hat er das laufen? Wenn wir den jetzt irgendwie kaputt machen, was passiert denn sonst vielleicht mit auch der zivilen Bevölkerung? Wir haben außerdem das Problem, dass das Ganze relativ schnell eskaliert und wir dann irgendwie eine quasi kriegerische Auseinandersetzung im sogenannten Cyberraum bekommen. Und in einem Gutachten von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags wurde das ganz schön bezeichnet, finde ich, nämlich als wartungsaufwendiges Einmalwirkmittel mit Bumerang-Effekt. Das heißt, um sowas zu machen, muss man ja ständig gucken, okay, was hat der potenzielle Gegner denn so für Sicherheitslücken offen? Die muss man dann wieder offen halten, kann sie nicht schließen, was ein weiteres Problem ist. Man kann es nur einmal benutzen in der Regel, weil sobald eben bekannt ist, wie das funktioniert, kann sich der Gegner dagegen schützen. Und der Bumerang-Effekt heißt, sobald man das eingesetzt hat, kann das natürlich auch gegen einen selber verwendet werden. Also es ist eigentlich nur konsequent zu sagen, so, okay, da spielen wir nicht mit und wir investieren stattdessen eben in die defensive IT-Sicherheit, nämlich unsere Systeme so gut wie möglich eben abzusichern. Und dann kam wieder Nancy Faeser. Und Nancy Faeser hat gesagt, wir müssen stärker über Gegenmaßnahmen bei Cyberangriffen nachdenken. Das ist erstmal ein Satz, der relativ viel Interpretationsspielraum lässt. Sie hat dann aber auch noch hinterhergeschoben, wir dürfen diese Diskussion irgendwie nicht dogmatisch führen, denn wir befinden uns jetzt quasi im Krieg oder beziehungsweise es ist Krieg. Und wenn jetzt der Russe kommt, müssen wir ja irgendwas tun. Und dann hat sie diese ganze Diskussion wieder aufgemacht. Und dann haben Leute gesagt, okay, aber das geht nicht, ne, steht im Koalitionsvertrag. Und dann, ja, da steht aber grundsätzlich. Naja, und grundsätzlich heißt ja, naja, normalerweise. Aber gerade ist ja Krieg und das ist ja nicht normalerweise. Das hat nicht so gut gezogen. Dann hat man angefangen, sich anders zu verteidigen. Dann hat man gesagt, naja, wir machen ja dann keine Hackbacks, sondern wir machen aktive Cyberabwehr. Das heißt, wir machen eben keine rein defensive Strategie, sondern eine aktive Strategie, was auch immer das dann heißt. Und momentan sind wir an einem Punkt, wo diese ganze Diskussion zur Wortakrobatik irgendwie verkommen ist. Das heißt, ich habe selber irgendwie Presseanfragen ans Innenministerium geschickt und gesagt, so, okay, ne, irgendwie, wie definiert ihr das denn? Und dann kamen so Worte wie, ja, Vergeltungsschläge. Dann denkst du, ja, okay, Vergeltung, irgendwie kann man sich definieren, wie man will, aber im Grunde geht es eben darum, dass man zurückhackt, egal ob jetzt um dem anderen eins reinzuwürgen oder um beispielsweise seine eigenen Daten auf dessen System zu löschen. Das heißt, wir sind hier in einer relativ beschissenen Situation, dass wir ein Innenministerium haben, das SPD geführt wird, aber sich eigentlich nicht anders verhält als das Innenministerium unter Horst Seehofer. Aber es gibt im Koalitionsvertrag auch Themen, wo man eigentlich, ja, nee, Quatsch, ich bin noch nicht so weit. Genau, dann ein weiteres Thema, das gerade extrem akut ist, ist die Chatkontrolle. Als der Koalitionsvertrag gemacht wurde, war schon klar, dass auf EU-Ebene ein Vorhaben kommen wird. Da kannten wir das noch nicht. Also wir wussten noch nicht genau, wie es aussieht. Der Entwurf der Kommission war noch nicht fertig. Aber Deutschland hat sich schon mal positioniert. Und Deutschland hat gesagt, wir lehnen es ab, quasi allgemeine Überwachungspflichten einzurichten, um private Kommunikation zu scannen. Außerdem lehnen wir ab, dass man sich online identifizieren muss. Diese EU-Verordnung zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Netz bekämpft nicht so wirklich sexualisierte Gewalt gegen Kinder im Netz, sondern würde eben Anbietern von beispielsweise Chatdiensten oder auch Hosting-Anbietern auf Anordnung Pflichten auferlegen, um die Daten ihrer Nutzerinnen zu scannen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie da reingucken müssen und irgendwie genau nachlesen müssen, was ihr da tut, sondern das heißt, dass sie irgendwelche Verfahren und irgendwelche KI-Magie anwenden, um dann beispielsweise zu erkennen, ah ja, da erkenne ich Nacktheit, da erkenne ich ein Kind, das mutmaßlich unter 18 Jahre alt ist und dann melde ich das an ein EU-Zentrum und dann landet es irgendwo auf dem Tisch. Und das Ganze ist ziemlich problematisch, zum einen, weil das dann, wenn der Anbieter die Anordnung bekommt, eben alle Menschen betrifft, die bei diesem Anbieter einen Dienst benutzen. Das heißt auch Menschen, die unter keinerlei Verdacht stehen. Das Ganze ist auch problematisch wegen der technischen Seite, weil die politisch Verantwortlichen zu glauben scheinen, dass das mit KI-Magie alles geht. Aber wir können uns einfach den Fall vorstellen, beispielsweise man schickt in der Familiengruppe Strandfotos vom letzten Urlaub. Und da sehen wir dann vielleicht irgendwie Kinder, die haben irgendwie einen Badeanzug an. Und dann, was passiert, wenn dann quasi die KI-Magie sagt, okay, das ist verdächtig und am Ende landet dann das Foto aus der Familien-Chat-Gruppe bei Ermittlern auf dem Tisch. Und ein weiterer kritischer Punkt ist eben, dass in der EU-Verordnung nicht vorgesehen ist, verschlüsselte Kommunikation davon auszunehmen. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Art und Weise die Verschlüsselung brechen. Wie das gehen soll, ohne Verschlüsselung unwirksam zu machen, kann bis heute keiner erklären. Dann gab es irgendwie Ideen, okay, wir machen das einfach auf den Geräten der Menschen, bevor die Sachen verschlüsselt werden. Und dann hat man dann auf so einem Gerät irgendwie so eine schöne Routine laufen, die dann irgendwie erkennt, bevor man das Foto verschickt und so weiter und so fort. Das heißt, wir laufen in eine ganze Reihe Probleme rein, finden aber keine wirklichen Lösungen, weil gerade wenn wir mit Menschen reden, die im Kinder- und Jugendschutz aktiv sind, meistens eher die Forderung kommt, okay, wir brauchen mehr Geld für Jugendämter, wir brauchen eine bessere Ausbildung für Sozialarbeitende, wir brauchen Prävention an den Schulen. All das ist davon nicht erfasst, weil die EU dafür auch nicht zuständig ist, sondern wir haben hier eine Reihe an Pseudolösungsvorschlägen auf einer rein technischen Ebene. Und dann kommt wieder Nancy Faeser. So, Nancy Faeser hat sich dann nicht mehr so gut an den Koalitionsvertrag erinnert und wollte am Anfang, fand sie das alles ganz toll, und dann folgte ein relativ langer Streit zwischen dem Justiz- und Innenministerium mal wieder. Und immerhin sind wir jetzt an dem Stand, wo verschlüsselte Kommunikationsinhalte oder wo die deutsche Position ist, dass verschlüsselte Kommunikationsinhalte ausgenommen werden sollen. Weiter betrifft das aber unverschlüsselte Inhalte, das heißt auch den Großteil von E-Mails, irgendwie den Großteil von Zeug, was man auf irgendwelchen unverschlüsselten Cloud-Diensten speichert. Und die Zeit, um das Ganze noch zu verhindern, ist ziemlich knapp, weil in 2 Wochen will der Rat in Brüssel seine Position beschließen. Und 2 Wochen, 1,5 Jahre lang wird das Ding schon diskutiert, ist ziemlich wenig, weil Deutschland hat es mittlerweile nicht mal geschafft, eine gemeinsame, vollständige eigene Position zu haben. Das heißt, Deutschland streitet sich, oder vielleicht haben sie es auch aufgegeben, auf jeden Fall gibt es eine deutsche Position, in der sind einige Punkte offen und die sind eben bis heute nicht geklärt. Und trotzdem gibt es kein klares Bekenntnis dazu, die ganze Sache abzulehnen, statt sich vielleicht nur zu enthalten. Dann gab es im Koalitionsvertrag auch Themen, bei denen man eigentlich nichts falsch machen kann. So Sachen wie, wir wollen Informationsfreiheitsgesetze zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln. Das heißt, ich meine, ihr erfahrt ja wahrscheinlich heute noch was über das Transparenzgesetz in Sachsen. Es soll eben nicht mehr so sein, dass interessierte Menschen Dokumente von der Verwaltung einzeln anfragen müssen, sondern dass mehr Dokumente einfach so veröffentlicht werden. Das hilft nicht nur interessierten Menschen, das hilft meistens auch der Verwaltung selbst. Die kommen nämlich an ihre eigenen Dokumente bzw. die ihrer Partnerbehörden auch nicht so gut ran. Das heißt, eigentlich ist das so ein easy Ding und alle finden das gut und irgendwie die Zivilgesellschaft hat dafür sogar schon einen Vorschlag erarbeitet und den irgendwie vor über 10 Monaten dem zuständigen Staatssekretär überreicht. Und der hat dann versprochen, okay, das hat für mich und unsere Innenministerin Nancy Faeser höchste Priorität. Und dann kam der Aktionsplan der Regierung für das sogenannte Open Government Partnership. Da geht es so um diese ganzen Open-Sachen. Und plötzlich haben wir dann gelernt, okay, das Vorhaben wurde verschoben. Und zwar ziemlich weit verschoben, nämlich bis 2025. Da kann man sich auf der einen Seite darüber ärgern, okay, jetzt dauert es irgendwie noch 2 Jahre länger. Das Problem daran ist aber, 2025 sind wir schon wieder kurz vor der nächsten Wahl. Das heißt, der aktuelle Zeitplan dafür ist, bis Ende September 2025 soll das Ding stehen, und irgendwas so kurz vor der Ende der Legislaturperiode einfach scheitern zu lassen, ist schon eine ziemlich große Gefahr, weil das nicht zum ersten Mal passiert wäre. Das haben wir in Berlin beispielsweise schon gesehen, dass das dann ziemlich schief gehen kann. Und vor allem diese Verschiebung damit zu begründen, dass es so komplex ist, zeigt nämlich genau, dass es eben vielleicht komplex ist und dass vor allem Behörden dagegen lobbyieren werden und sagen, naja, wollen wir nicht, haben wir irgendwie kein Bock drauf, ist zu viel Arbeit für uns, und gerade deshalb wäre es wichtig, darüber jetzt schon anzufangen zu diskutieren, bevor man dann kurz vor Ende merkt, das kriegen wir nicht mehr hin. Das heißt, wir haben für viele gute Vorhaben das Problem, dass sie irgendwie noch nicht angefangen wurden. Bei anderen Vorhaben, wo man eigentlich auch nicht viel falsch machen kann, sehen wir, dass da irgendwie dann am Ende was ganz anderes bei rausgekommen ist, zum Beispiel bei der digitalen Gewalt. Im Koalitionsvertrag steht, mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Das ist erstmal gut, oder das klingt erstmal gut. Und dann kam das Eckpunktepapier zur digitalen Gewalt. Und in dem Eckpunktepapier haben wir relativ viele Probleme. Da geht es zwar um die Stärkung von Auskunftsrechten, das heißt, dass Betroffene leichter rausfinden können, wer ist denn irgendwie der Typ, der mich da die ganze Zeit im Internet bedroht, oder von wo kommt das eigentlich, und dass sie vielleicht auch Accountsperren anordnen lassen können, einfacher als heute. Aber das Justizministerium, aus dem der Entwurf kommt, versteht digitale Gewalt extrem eng auf der einen Seite. Nämlich, es geht vor allem um Persönlichkeitsrechtsverletzungen im digitalen Raum. Das heißt, sowas wie Beleidigungen im Netz, Bedrohungen im Netz und so weiter und so fort. Digitale Gewalt, wie beispielsweise eine Ex-Partnerin installiert ihrer früheren Partnerin ein Ausspähsoftware auf dem Handy, um sie damit zu stalken. Das ist da überhaupt nicht erfasst. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr verengten Begriff. Auf der anderen Seite ist dieses Gesetz aber auf ganz viele andere Sachen, außer dem, was wir vielleicht unter digitaler Gewalt verstehen würden, anwendbar. Beispielsweise auf wahrheitswidrige Restaurantkritiken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sage, hier bei McDonald's um die Ecke, da war es irgendwie dreckig, ist aber vielleicht nicht so, dann würde sich daraus laut dem Eckpunktepapier wahrscheinlich auch ein Anspruch ergeben, mich zu ermitteln oder zumindest irgendwie meine IP-Adresse zu ermitteln und zu gucken, wer das ist. Das heißt, wir sehen hier irgendwie eine relativ krasse Ausweitung, auf der anderen Seite aber auch eine Verengung, die den Betroffenen nicht wirklich hilft. Und wir haben weiterhin nicht mehr Geld für Beratungsstellen. Wir haben weiterhin das Problem, dass beispielsweise in Frauenhäusern betroffene Frauen ankommen, wo sich eben digitale Gewalt und physische Gewalt nicht mehr so einfach abgrenzen lassen, weil beispielsweise die Ex-Partner denen irgendwelche Spähsoftware installieren, um zu gucken, wo sie sind und sie dann physisch zu bedrohen. Den ganzen Bereich haben wir weiterhin nicht erfasst. Die haben immer noch kein Geld, sich IT-Expertinnen in die Frauenhäuser zu holen, um den Betroffenen zu helfen. Und ganz, ganz viele Aspekte eben von digitaler Gewalt sind da nicht drin. Was anderes, was noch gar nicht angefangen wurde so richtig, sind die Reformen der Hacker-Paragraphen. Das heißt, man hatte sich vorgenommen, okay, wir wollen das IT-Sicherheitsstrafrecht reformieren, damit eben Menschen, die ethisch hacken und das melden, nicht mehr immer in so einer Grauzone oder in so einer Gefahrenzone sind und das Risiko laufen, dass sie dann von irgendwelchen Leuten oder der CDU verklagt werden. Immerhin gibt es jetzt einen Termin, wo sich das Justizministerium mit Expertinnen zusammensetzen will, um zu gucken, wie man das vielleicht machen könnte. Und genauso wie bei den Hackerparagraphen gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, die bald anstehen. Das heißt, wir sind jetzt so in der Halbzeit, das heißt, langsam muss man mal ins Arbeiten kommen für die Sachen, die noch nicht angefangen wurden. Wir wissen beispielsweise, dass gerade eine Reform für mehrere Geheimdienstgesetze irgendwie in Arbeit ist und dass noch ganz viele weitere Sachen passieren, die wir unbedingt beobachten müssen. Jetzt könnte man sagen, was ist eigentlich gut an dieser selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Punkte, die wirklich gut sind und die wirklich konsequent gut gemacht wurden, halten sich in Grenzen. Also wir sehen beispielsweise, okay, es gab keine neuen Hacking-Befugnisse im Entwurf fürs Bundespolizeigesetz. Das ist im Vergleich zur Seehofer-Ära vielleicht schon mal ein Fortschritt. Es gab eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten in diesem neuen Bundespolizeigesetz. Das ist auch ein Fortschritt, zumindest auf Bundesebene. Aber die Frage ist, was können wir denn tun, damit quasi das, was gerade so im Argen liegt und das, was gerade noch kommt und noch gar nicht angefangen wurde, damit es vielleicht ein bisschen besser wird. Ich habe ja irgendwie versprochen, dass der Ausblick nicht ganz so deprimierend ist, aber dann habe ich irgendwie bereut, dass ich das in die Vortragsbeschreibung geschrieben habe. Aber trotzdem, man kann was tun. Und zwar der erste Schritt ist irgendwie sich zu informieren, was da gerade überhaupt passiert. Das Gute daran ist, dass die Regierung relativ viele Sachen mit nicht ganz so viel Eile betreibt, wie sie vielleicht angebracht wäre, ist, dass noch nicht alles fertig ist. Das heißt, man kann sich einen Überblick verschaffen, was läuft da gerade noch, in welchem Stadium ist das gerade. Und weil das Ganze relativ komplex ist, gibt es dafür Werkzeuge, die das einfacher machen. Beispielsweise den Koalitionstracker von Frag den Staat. Da kann man reinschauen in verschiedene Bereiche, was einen gerade so interessiert und kann gucken, okay, was sind denn die Vorhaben, die mich irgendwie berühren oder wo ich irgendwie Lust habe, mich zu engagieren. Und sich anschauen, was da der Stand ist. Und wenn ich jetzt irgendwie alles aufzählen würde, was gerade noch so passiert, dann wäre die Zeit irgendwie lange rum und wir würden heute Abend noch hier sitzen. Aber zum Beispiel passiert auch gerade im digitalen Gesundheitsbereich eine ganze Menge. Das heißt, wir haben gerade Gesetzentwürfe vorliegen, wo es eben um die Ausgestaltung der elektronischen Patientenakte geht, wo es um digitale Gesundheits-Apps geht. Wir haben auf der EU-Ebene eine Diskussion um den Gesundheitsdatenraum. Wir haben beispielsweise auf Ebene von sozialen Netzwerken die Umsetzung des Digitale-Dienste-Gesetzes das von der EU kam, und da passiert einfach eine ganze Menge. Und wenn ihr euch für irgendwas interessiert und auch wenn bei dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts dabei war, was euch interessiert, guckt einfach mal in diesen Koalitionstracker rein und schaut, was da gerade läuft. Es gibt auch noch Dinge, wo man, glaube ich, gut was machen kann, gerade wo es beispielsweise um so Verbraucherinnen-Themen geht, wie Herstellerhaftung bei IT-Produkten. Da lässt sich, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Und dann stellt Fragen. Stellt die Fragen der Regierung, nutzt, fragt den Staat, nutzt Informationsfreiheitsanfragen, um Informationen zu bekommen. Das ist wirklich nicht schwer und da steht ganz genau, wie man das macht. Fragt Politikerinnen, fragt eure Abgeordneten, fragt Expertinnen und verteilt das Wissen weiter und seid nervig und sagt quasi, was eure Bedenken und eure Position daran ist. Ich finde, es gibt gar keinen richtigen Weg oder nicht den richtigen Weg, wie man sich irgendwie dafür einsetzen kann, dass die Gesamtscheiße nicht noch schlimmer wird, sondern letztlich geht es vor allem darum, was zu tun und sich irgendwie ein Thema zu suchen vielleicht, für das man sich einsetzen will. Man kann zum Beispiel, wenn man drauf steht, klagen. So, man kann irgendwie zu Datenschutzbeauftragten gehen, sagen, hier, meine Rechte wurden verletzt. Man kann irgendwie nachfragen und Leute damit unter Druck setzen. Man kann sich vorm Bildschirm einsetzen, man kann sich im Repair-Café einsetzen, dafür, dass wir irgendwie lernen, wieder quasi unsere Geräte wirklich zu besitzen und nicht einfach nur zu mieten oder irgendwie gedient zu bekommen. Man kann sich in Hackerspaces einsetzen, man kann auf die Straße gehen, aber ich finde, kein Weg davon ist irgendwie besser als der andere. Und das einzig Falsche, was wir tun können, ist eben nichts zu tun. Und ich glaube, oft, mir geht es auch so, anhand der ganzen Themen, die da irgendwie gerade draußen brennen, nicht nur im digitalen Bereich, hat man das Gefühl, okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, das Schlimmste wäre einfach nur, da zu sitzen und nichts zu tun. Und es ist vollkommen okay, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Und eins ist mir zum Ende des Vortrags ganz besonders wichtig. Ich meinte ja am Anfang, mir geht es vor allem um digitale Grund- und Freiheitsrechte und die hören eben nicht quasi im digitalen Raum auf, sondern Grund- und Freiheitsrechte sehen wir gerade überall bedroht, nicht nur durch Gesetzgebung, nicht nur durch freidrehende Behörden, sondern eben auch um eine ganz, ganz allgemeine Stimmung, die sich in der Bevölkerung ausbreitet. Und deshalb würde ich sagen und euch bitten, bleibt oder werdet aktiv und regt euch auf und passt auf euch auf. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Aufgrund technischer Probleme ist Q&A gerade von hier unten und ihr habt doch bestimmt Fragen an Anna bei so viel Input. Habt ihr Fragen? Dann stellt sie bitte jetzt. Ich komme mit dem Mikrofon zu euch. Ja.
Hallöchen erstmal, es war ein sehr schöner Vortrag, das möchte ich erstmal zuteilen. Mal informativ und mal so eine Allgemeinbildung, fand ich sehr gut. Und meine Frage ist, in Bayern gibt es ja das Polizeischutzgesetz, leck mich puste, wie es jetzt genau heißt. Und da dürfen ja auch Leute in Vorhaft genommen werden, wenn Betracht steht, dass die irgendwas tun könnten. Da wurde uns ja versichert, das wird bestimmt nur ganz böse Menschen treffen. Vorschlag ist dann mal Terroristen und jetzt war es ja The Next Generation oder Rebellion, wie sie heißt. Und das trifft ja nun überhaupt nicht zu. Kann man da irgendwie, sage ich mal, was gegen vorgehen? Kann man die, ja, kann man sagen, Polizei, ihr habt ja gesagt, das war ja jetzt nicht ganz das Sinnvollste. Könnt ihr das Gesetz jetzt bitte vielleicht abschaffen?
Ja, ich glaube, es gibt mehrere Arten, wie man dagegen vorgehen kann. Es gibt jetzt, glaube ich, kein super Erfolgsrezept. Ich glaube, auf der einen Ebene, dass die Betroffenen sich auf einem rechtlichen Weg dagegen wehren. Das heißt, dass eben die Menschen, die in Präventivhaft genommen werden und da irgendwie beispielsweise vor irgendeiner weirden Automobilausstellung dann irgendwie schön weggesperrt werden, damit sie keinen Stress machen, dass die dann eben, wenn sie die Kapazitäten und den Support haben, dagegen auf einem Verwaltungsweg vorgehen und sagen so, okay, wir müssen feststellen lassen, dass es nicht okay ist, wegen, ja, aus so einem Grund quasi Menschen festzusetzen. Und der andere Weg, der allgemeiner ist, ist eben gegen die Rechtsgrundlage an sich vorzugehen. Das heißt irgendwie zu sagen, so okay, das ist irgendwie vollkommen unverhältnismäßig und eben mit Verfassungsgrundsätzen nicht vereinbar. Das ist dann halt ein bisschen komplizierter. Da braucht man auch eine Person, die betroffen ist und die dann eben vor ein Verfassungsgericht geht. Das heißt, da hat man auf einem rechtlichen Weg mehr oder weniger diese zwei Möglichkeiten, einmal für den Einzelfall und einmal das auf ein allgemeineres Level zu heben und eben dafür zu sorgen, glaube ich, auf einer Bundesebene, dass das nicht das Vorbild wird. Das heißt, wir haben ja leider schon in sehr, sehr vielen Bundesländern irgendwie verschärfte Polizeigesetze, wo Dinge wie Präventivhaft irgendwie drin sind und wo die verlängert wurde. Aber beispielsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Bundespolizeigesetzentwurf ist eine Präventivhaft von 4 Tagen vorgesehen, ich glaube, es waren 4 Tage. Oder auch in anderen Ländern, wo noch Reformen von Polizeigesetzen anstehen, dass man da eben sich dagegen stellt, dass die auf eine komplett absurde, ja, auf komplett absurde Zeiträume dann verlängert werden.
Habt ihr sonst noch Fragen an Anna? Ja.
Ja, hallo auch, danke für den sehr informativen Vortrag. Du hattest was zur Chatkontrolle gesagt und dass es jetzt noch irgendwie übrig ist, dass das auf E-Mails zumindest auch also betreffen würde, den E-Mail-Verkehr und so. Wie ist denn das dann so ganz praktisch, wenn ich jetzt so bei einem halbwegs seriösen Provider bin wie Posteo oder Mailbox.org, würden dann auch gezwungen quasi hier, obwohl sie das natürlich auch selber immer proklamieren, die machen das nicht, die würden dann auch gezwungen hier die E-Mails auf solche vermeintlich verdächtigen Inhalte zu scannen. Also ich bin dann auch nicht mehr safe ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei denen.
Das ist eine sehr gute Frage. Und wie die ganze Sache in der Praxis aussieht, ist eben so, wenn du jetzt die Europäische Kommission fragst, dann sagen die, naja, es gibt ja, also es muss ja, bevor das passiert, muss es ja eine Anordnung an den Anbieter geben. Und eine Anordnung an den Anbieter gibt es natürlich nur, wenn festgestellt wird, dass der Anbieter ein hohes Risiko hat, dass darüber beispielsweise Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder ausgetauscht werden oder dass über diesen Dienst Erwachsene Kontakt an Kinder und Jugendliche anbahnen, eben aus diesen Motiven, um dann sich beispielsweise Nacktfotos schicken zu lassen. Das heißt, es gibt dann irgendwie die Risikoeinschätzung, die die Dienste irgendwie abgeben müssen, dann müssen die sagen, was sie dagegen tun, dass dieses Risiko beispielsweise real wird und wenn dann jemand eine Stelle zum Ergebnis kommt, das ist nicht genug, dann kann es eine Anordnung geben. So, das ist so die Sache, wo die EU-Kommission sagen würde, das ist ja alles rechtsstaatlich abgesichert und dann wird es natürlich nur in wirklich begründeten Fällen und schlimmen Fällen irgendwie diese Anordnungen geben. Das ist aber natürlich irgendwie was, worauf wir uns nicht verlassen wollen, weil im Zweifelsfall, ich sehe das so, jeder Dienst birgt ja diese Gefahr. Also jeder Dienst, wo ich kommunizieren kann, birgt ja die Gefahr, dass dann plötzlich irgendwie Erwachsene Kinder anquatschen. So, und was ist die Alternative? Beispielsweise nehmen wir, keine Ahnung, Quizduell, so eine App irgendwie, die viele Leute auf dem Telefon haben. Darüber kann ich irgendwie Quizduell spielen, ich kann aber auch Leute anchatten. Das heißt, das ist nicht die Hauptfunktion, aber letztlich wäre das wahrscheinlich ein Dienst, der dieses Risiko hat. Wenn der das jetzt irgendwie verhindern will, dieses Risiko, dann wäre die Möglichkeit für den Dienst, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich stelle sicher, dass da irgendwie keine Leute unter 18 Jahren unterwegs sind und irgendwie Quizduell spielen, dann kann auch kein erwachsener Kinder anquatschen, dann gibt es nämlich keine Kinder. Und das heißt dann am Ende, okay, du brauchst eine Altersverifizierungsmöglichkeit und die wird nicht so aussehen, dass du einfach auf einen Button klickst und sagst, ja, ja, ich verspreche, ich bin über 18. So, das heißt, das ist auch eine Welt, die wir nicht wollen. Und das heißt, wir ziehen uns da eine Menge Folgeprobleme rein und sagen eben, diese Anordnungslösungen, die da diesen ja, Schleier der Rechtsstaatlichkeit rüberlegt, ist eben nicht genug, sondern wir brauchen ein komplettes Kippen dieses ganzen Regelungsentwurfs, weil es eben auch das Problem nicht löst.
Das stimmt, das tut es wirklich nicht. Habt ihr noch mehr Fragen? Ja, sehr gut.
Es dreht sich ja immer alles um elektronische Kommunikation. Eine wichtige Form von Kommunikation ist ja unsere wirtschaftliche Betätigung, wo wir arbeiten, wo wir einkaufen, was wir einkaufen. Und die EZB hat angekündigt, den elektronischen Euro zu forcieren. Eine Entscheidung soll im Oktober fallen. Und da sehe ich eine kommende Zentralisierung, die nicht einfach demokratisch mehr kontrollierbar ist. Die EZB ist nicht demokratisch kontrollierbar. Und die Regelungen, die dann dort auf dem Verordnungswege Richtung Banken fließen, heute schon die Compliance, die dort passiert, da haben wir ganz wenig Gegenwehrmaßnahmen. Was sagt ihr da aus eurem Themenfeld dazu?
Ja, da hast du mich erwischt. Ich kenne mich mit dem Thema tatsächlich sehr, sehr wenig aus und würde an meine Kolleginnen und Kollegen verweisen, die sich damit beschäftigt haben. Weil das ist tatsächlich was, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Das heißt, diese ganze digitale Euro-Sache. Ich würde sagen, wir brauchen, soweit es geht, eben eine Möglichkeit, weiterhin mit stumpfem Bargeld irgendwie zu bezahlen. Das heißt, auf einer ganz basalen Ebene zu sagen, so okay, eigentlich finde ich das ziemlich doof, dass ich, wenn ich in Berlin bin, in manchen, weiß ich nicht, Cafés einfach meinen Kaffee nicht mehr mit dem 2-Euro-Stück bezahlen kann, sondern meine EC-Karte hinhalten muss. Aber ich muss sagen, mit dem digitalen Euro habe ich mich selber im Detail noch nicht auseinandergesetzt und kann dazu nicht so viel Qualifiziertes sagen.
Ja, habt ihr sonst noch was? Ja. Hinten?
Hi, auch von mir erstmal richtig cooler Vortrag und ich wollte noch was zur Chatkontrolle fragen. Das klang ja alles schon ganz schön endgültig und auch ein bisschen traurig. Wer hätte denn jetzt noch irgendwie die Möglichkeit, das zu verhindern oder gibt es da irgendwie überhaupt noch eine Möglichkeit, dass das noch in eine Richtung geht, die nicht so schlimm wird?
Ja. Würde ich sagen. Also genau, vielleicht mal um den Zeitplan so ein bisschen zu skizzieren. Ich habe ja gesagt, in 2 Wochen soll die Abstimmung im Rat passieren. Das ist ja also in der EU ist es ja erstmal so, okay, wir haben jetzt irgendwie die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt und dann erarbeiten der Rat und das Parlament ihre eigene Position dazu. Das heißt, die sagen dann, ja, okay, das würden wir gerne noch ändern und das würden wir gerne noch ändern. Diese Ratsposition soll jetzt in 2 Wochen beschlossen werden. Da gibt es die Möglichkeit, dass sich genügend Staaten dagegen aussprechen oder enthalten. Das könnten beispielsweise, müssten das mindestens 4 Staaten sein, die 25% der Bevölkerung stellen. Und das ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, wenn beispielsweise Deutschland sagt, sie enthalten sich, auch wenn wir lieber eine Ablehnung sehen würden, und andere Staaten, die kritisch sind, wie Österreich oder die Niederlande, und dann noch jemand dazukommt, dann könnte es sein, dass quasi der Rat seine Position nicht beschließen kann. Das heißt noch nicht, dass es gescheitert ist, sondern dass er erstmal weiter verhandeln muss. Und dann können wir noch hoffen, das soll ab, warte, ich glaube, 2. Oktoberwoche und 3. Oktoberwoche will das EU-Parlament seine Position finalisieren. Das heißt, da wird dann der federführende Ausschuss im EU-Parlament, der für bürgerliche Freiheiten, wird dann eine Position vorlegen, über die dann am Ende das EU-Parlament abstimmt. Das heißt, da kann man auch noch viel machen und da kann man beispielsweise auch EU-Abgeordnete kontaktieren und denen sagen so, hey, das geht so nicht und das darf nicht passieren und das darf nicht passieren. Und dann danach findet der Trilog statt. Das heißt, da verhandeln Kommission, Rat und Parlament aufgrund ihrer jeweiligen Positionen, was dann am Ende wirklich dabei rauskommen soll. Diese Trilogverhandlungen sind ein bisschen nervig, weil die sind super intransparent. Das heißt, da kriegt man meistens sehr, sehr wenig mit. Und abgesehen von den Punkten, wo das jetzt noch kippen könnte, das heißt irgendwie im Rat oder im Parlament oder wo die schlimmsten Stellen rausgestrichen werden könnten, gibt es dann auch noch die Taktik, man könnte auf Zeit spielen. Das heißt, wir wissen ja irgendwie im nächsten Jahr sind EU-Wahlen und um dieses Ding zu verabschieden, müssten sie das eigentlich davor noch durchkriegen. Das heißt, selbst wenn jetzt der Rat irgendwie keine Position findet und irgendwie weiterverhandeln muss und dafür noch ein paar Monate braucht oder sich das anderweitig verzögert, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende in ein ziemliches Zeitproblem läuft und das ganze Ding vor Ende der Legislatur nicht mehr durchkommt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es quasi dann am Ende ganz abgesägt wird. Und das ist nicht sicher, dass es passiert, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und noch gar nicht so aussichtslos.
Wir haben noch eine letzte Frage aus dem Saal.
Ja, danke für den Vortrag erstmal. Ja, also meine Frage wäre zum Beispiel, wenn man Deutschland mit Schweden vergleicht. Also Schweden hat ein eigenes Bezahlsystem geschaffen. Schweden ist sehr in der bargeldlosen Bezahlung und ist auch nur minimal jünger als Deutschland. Meine Frage jetzt, warum bekommt Deutschland eigentlich nichts gebacken, mal selber was zu machen? Und warum hängen wir so hinterher in der Digitalisierung, wenn man sich mit anderen Ländern mal vergleichen würde?
Ich glaube, darauf kann ich dir keine einfache Antwort geben. Also ich glaube, ganz oft, also ich meine, es gibt viele Gründe, warum Deutschland irgendwo hinterherhängt. Zum einen, weil beispielsweise, weiß ich, nehmen wir das Beispiel Breitbandausbau. Ne? So Breitbandausbau, irgendwie 50 Mbit an jeder Milchkanne, war ja so ein Versprechen, das irgendwie bis 2018 eingelöst werden sollte von der Großen Koalition, hat nicht so richtig geklappt, weil man eben jahrelang auf irgendwelche komischen Kupferleitungen gesetzt hat, statt Glas zu verlegen. So. Das heißt, man hat sich irgendwie von irgendwelchen Firmen was aufschwatzen lassen, das wird schon gehen, und dann hat es eben nicht geklappt. Andere Sachen, beispielsweise das Online-Zugangsgesetz. Das heißt, dieses Ding, dass du nicht mehr die ganze Zeit irgendwie aufs Bürgerinnenamt rennen musst und irgendwas tun musst und dich da anstellen musst, irgendwie Termine klicken, die du dann in 3 Monaten vielleicht bekommst, sondern irgendwie deine Verwaltungsdienstleistungen, die wichtig sind, eben digital erledigen kannst. Da haben wir halt auch irgendwie eine riesige Verzögerung drin, weil Leute eben nicht zu Potte kommen. Und das ist dann nicht nur der Bund so, das ist, sind auch die Länder, das sind dann auch die Kommunen. Und dann gibt es auch wieder das Problem, okay, dann entwickeln alle irgendwas vor sich hin. Die ganze Sache ist dann oft nicht Open Source, das heißt, sie kann auch nicht nachgenutzt werden von anderen Kommunen. Jeder entwickelt für sich selber und das Ganze ist einfach so ein bisschen ja, zum Scheitern verurteilt von vornherein. Und jetzt hat man gesehen, okay, wir müssen ein paar Sachen bündeln und eben nicht mehr für uns alle alleine was machen, aber dann ist eben das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen, man muss das wieder aufrollen. Das heißt, ich glaube, eine einfache Lösung für, oder eine einfache Antwort auf die Frage, warum kriegt Deutschland das nicht gebacken, gibt es nicht. Ich meine, wir hatten 16 Jahre lang irgendwie eine Regierung, die das irgendwie aus einem reinen Wirtschaftsperspektive betrachtet hat und aus reiner Perspektive von ne, die großen deutschen Traditionsunternehmen, die jetzt auch nicht immer die fortschrittlichsten sind. Und in der Zeit kann man eben schon ziemlich viel verpennen, weil in der Zeit ist ziemlich viel passiert.
Ja, danke, dass du uns auch noch so viele Fragen beantwortet hast. Ich habe tatsächlich gesehen, theoretisch gibt es noch mehr, aber unsere Zeit ist rum. Vielleicht schafft ihr das noch mal.
Ich trinke auch draußen noch einen Kaffee, dann könnt ihr mich auch Sachen fragen.
Ja, genau. Dann ganz, ganz vielen Dank für deinen Vortrag.
Dankeschön.